Amen. Preis dem Herrn. Lasst uns Platz nehmen. Wir freuen uns für diesen Abend, dass Gott bei uns ist. Ein starker, mächtiger Gott. Er hat alles unter Kontrolle. Halleluja. Die Großen und die Kleinen, die Lieben und die Frechen. Er hat alles unter Kontrolle. Wir sind in der Endzeit, Leute. Wir sollten uns so richtig im Herrn verlieren, im Herrn verlieben. Die Tage sind gezählt. Glaub mir das. Auch weltpolitisch, was so alles um uns herum geschieht. Weißt du, zwei Verrückte sind zurzeit in der Welt losgelassen. Und in der Bibel heißt es, die Dämonen sind gebunden am Euphrat oder wo auch immer ist, bis auf die Stunde, bis auf den Tag und dergleichen. Und weh, wenn sie losgelassen werden. Wir haben in der Offenbarung ein Siegel oder eine Posaune und der Herr posaunt und der Herr ruft, mach dich bereit, Kind Gottes. Ein Drittel der Menschheit wird vernichtet. Und stell dir mal vor, was das bedeutet bei 7 Milliarden Menschen, ein Drittel. Wie viel das ist. Und gerade diese Leute wohnen dort in der Gegend. In China, Indien, Pakistan, der Nahe Osten. Das sind Millionen. Und dort sind die ganzen Supermächte mit den Atombomben. Pakistan hat eine Atombombe, Indien hat eine Atombombe, China hat eine Atombombe, jetzt der Koreaner hat eine Atombombe, der Amerikaner, der hat sowieso welche geladen in der Gegend auf seinen Schiffen und in U-Booten und dergleichen. Weißt du, die Welt ist bedroht. Die Welt ist bedroht. Und wir und schlafen und träumen und fantasieren. Hört doch auf zu träumen. Die Tage sind gezählt. Die Tage sind gezählt. Ich werde morgen darüber sprechen und ich möchte euch einladen. Verstehe die Zeichen der Zeit. Die Zeichen der Zeit sind auf Sturm, auf Vulkan. Und wir sitzen alle auf einem Vulkan. Und plötzlich geht die Sache los. Wach auf, ruft uns die Stimme. Heißt es einmal in einem Lied. Ein bekanntes Lied. Also wach auf. Und deshalb... Ja, Gott arbeitet und Gott warnt uns rechtzeitig. Weißt, ich bin so froh eigentlich, dass wir die Nachrichten haben, dass wir das hören können und dass wir uns nicht in Sicherheit wiegen. Ach, mein Herr kommt noch lange nicht. Mein Herr kommt noch lange nicht. Nein, der ist schon unterwegs, hat die Türklinke in der Hand. Der Herr kommt. Maranatha. Wir sollen uns gegenseitig grüßen, freuen und zujubeln. Und nicht Angst. Sterben musst du so oder so. Glauben wir das. Ob du jetzt mit der Radioaktivität stirbst oder mit Schlaftabletten oder wie auch immer oder wirst umgebracht, Terroristen, was auch immer ist. Gott hat mir eine Vision mal gegeben vor Jahren in der Wüste und ich war irgendwo zwischen Euphrat und Ägypten im Geist, in der Vision und da sah ich, dass jemand so experimentiert so mit Knallkörpern und dann zündet er und unter der Wüste, unter dem Sand, da war nicht Sand, nicht nur Knallkörper, sondern da war ganzer Sprengladen oder Bombenladen. Und plötzlich ging der ganze Laden hoch. Und dann nach Jahren kam die ISIS, also die Terroristengeschichte. Und es kam nach Jahren und es geht über die ganze Welt und das kann man nicht mehr einfangen. Und Geschwister, Dämonen werden losgelassen werden und dann weh, weh, weh. So, schnarch nicht, träum nicht, fantasier nicht, wach auf. Die Zeichen der Zeit zu verstehen. Wir sollen nicht aus Angst gläubig werden. Ja, ich habe keine Angst. Verstehst du? Ich weiß, meine Seele, mein Haus, mein Leben ist in der Hand des Herrn. Und niemand, auch nicht der Herr Trump und nicht der Herr, was weiß ich, Herr Putin oder wer auch immer ist, niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Auch keine schrecklichen Todeswaffen, egal wie schrecklich die sind. Wir sind in der Hand Gottes und Gott hat mir vor Jahren in Heilbronn noch eine Vision, eine Geschichte gegeben. Weißt du, du bist sicher in Gott, bist sicher in Jesus, brauchst du nicht fürchten. Und ich wohnte unterhalb von den amerikanischen Pershing-Raketen, das waren die Erstschlagwaffen damals. Also wenn irgendwo in der Welt eine Atombombe oder Rakete hochgeht, haben wir nur noch dort in Heilbronn nur 8 Minuten Zeit gehabt zum Leben. Also da waren genug Raketen darauf gerichtet, um uns zu vernichten. Und ich wollte auswandern, aber dann hat Gott zu mir gesagt, nein, bleib da, ich bin bei dir. Und dann hat Gott mir eine Vision gegeben, selbst wenn die Steine schmelzen, Jesaja 19, also aus Jesaja 19 ein paar Gedanken, und selbst wenn die Steine schmelzen, sich auflösen, bevor das alles passiert, werde ich meinen Gerechten, meinen Auserwählten zurückholen. Und ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Und da bin ich so glücklich und ich will gerecht sein. Ich will Gott gefallen. Ich will bei Gott geborgen sein. Mein Leben soll in seiner Hand sein und so weiter. Fürchte dich nicht. Du hast keinen Grund zum Fürchten. Wir haben den Heiland. Auch in der Endzeit. Auch in den Turbulenzen der Zeit. Wir haben den Heiland. So, das wird morgen das Thema sein. Verstehe die Zeichen der Zeit. Die meisten Gotteskinder verstehen die Zeichen nicht der Zeit. Die denken, wir werden noch ewig leben, wir werden noch lang leben. Die Zeit geht schneller, als du denkst. Das ist auch als Autofahrer. Du fährst los und du weißt gar nicht, ob du noch lebendig nach Hause kommst. Das geht schneller, als du denkst. Deshalb, seid bereit, ruft uns der Herr, seid bereit. Das ist, was ich zurufen möchte. Und es geht schneller, als du denkst. Am Sonntag werden wir das Thema haben hier, wie Gott uns die Probleme löst oder und was löst die Probleme. Und wie die Probleme gelöst werden, durch was. Also Gott zeigt uns die richtige Antwort. Und heute habe ich die Botschaft, Gott gibt uns immer das Richtige. Das richtige Futter oder die richtige Speise, die richtigen Beziehungen, die richtigen Kontakte, die richtigen Antworten und auch er gibt uns auch die richtigen Fragen, damit wir wirklich weise werden und vom Herrn gelehrt werden. So, Gott gibt uns immer das Richtige in der richtigen Situation. Wir kriegen nichts voraus. Ich hätte gerne voraus, so für 10 Jahre vorgesorgt. Das wäre fantastisch für mich. Weißt du, da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Aber der Herr gibt mir just in time. Das heißt, gerade in den Augenblick, wo ich es brauche. Und ich habe mir oft überlegt, lieber Gott, warum gibst du mir nichts im Voraus, dass ich versorgt bin für die nächsten 10 Jahre? Da muss ich nicht rechnen, nicht denken, nicht planen. Warum muss ich immer jeden Tag mein Manna sammeln und zur Quelle gehen? Warum muss ich das jeden Tag machen? Dann hat der Herr zu mir gesagt, weißt du, wenn ich dir jetzt gebe, entweder verbratest du jetzt oder dir wird gestohlen. Der Teufel ist ein Dieb, ein Mörder und ein Lügner und dann hast du nichts mehr. Aber ich gebe dir immer dann so viel, wie du brauchst, das dir niemand wegnehmen kann und dass du nicht unnötig verlebst. Du weißt ja, wie schnell, wenn du Geld hast, gib schnell aus und dann hast nichts mehr. Und dann ist der Monat zu Ende. Nur nebenbei. So, Gott gibt das Richtige im richtigen Augenblick, die richtigen Antworten. Gott gibt uns immer das, was wir wirklich brauchen. Ich werde nie vergessen, wir haben da Tabletten mal auf unserem Tisch ausgebreitet. Wir wollten sehen, was für Tabletten wir noch haben. Dann kommt unsere älteste Tochter, also die war klein, sagt, ich will diese Bonbons haben. Dann habe ich gesagt, Kind, das sind keine Bonbons, das sind Tabletten, das sind Medikamente. Wenn du mal krank bist, dann kriegst du von diesen Bonbons was. Und so sind wir auch als Kinder Gottes. Gott gibt uns immer dann, wenn wir was brauchen, egal was es ist, ob es Tabletten sind oder Bonbons. Ja, Gott gibt uns immer das Richtige. Er gibt uns nichts Unnötiges, nichts, was uns belastet. Gott, weißt du, Gott gibt uns das, was wir brauchen. Gott, das erste Gabe, was Gott den Menschen gegeben hat. Weißt du, was Gott den Menschen gegeben hat? Ein Stück Land. Gott hat den Menschen Land gegeben. Adam, du gehst aufs Feld, du gehst ackern. Und das ist, was Gott den Menschen gegeben hat. Ackerland hat er gegeben. Und dann, was ist auf diesem Land? Dornen und Disteln werden wachsen. Und jetzt rode mal das Land, bearbeite das Land, bediene das Land. So, wir sollten also eigentlich uns überlegen, was gibt mir Gott? Gott gibt mir Arbeit. Gott gibt mir Land zum Bearbeiten. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart als Pastor, junger Pastor, ich habe gearbeitet Tag und Nacht und gewerkelt und da kommt ein alter Bruder, legt mir so die Hand über die Schulter und sagt, Bruder, Matthias, du bist so fleißig, du brauchst Ruhe, du brauchst Entspannung, ich habe ein Grundstück für dich, das kannst du haben. Ich habe gesagt, weißt du, ich habe gar kein Geld zu bezahlen, das kostet nicht viel, für eine D-Mark, nur eine D-Mark. Und ich habe natürlich gedacht, für eine D-Mark, das kann ich mir noch leisten. Und dann sind wir zum Notar gegangen, ich habe das Grundstück nicht gesehen. Und dann vermacht er mir das Grundstück beim Notar für einen D-Mark, hat der Notar mehr gekostet als das Grundstück. So, und ich kriege das Grundstück und dann gucke ich, wo das ist. Er zeigt mir nachher, ich habe gedacht, lieber Gott, auf was habe ich mich eingelassen? Dornen und Gestrüpp war da. Ein alter, verkommener Weinberg, weißt du, mit alten Rosen da oder was weiß ich, alles mögliche. Alles Schreckliche, nur Dornen und Gestrüpp. Habe gesagt, und das soll ich mich entspannen. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich das bekommen habe, denn ich habe aus diesem Grundstück nachher eine Oase gemacht für mich. Dass, als ich die verkauft habe, nachher später, habe ich 33.000 D-Mark bekommen. Muss vorstellen, Bäumchen gepflanzt und ab und zu mal fahre ich mal vorbei und gucke ich, was da mein kleiner Garten macht. Das war nicht klein, das waren schon ein paar Quadratmeter. So, aber für 1 Euro. Weißt? Und genauso ist auch, oder ein D-Mark. Und so ist auch der liebe Gott. Der gibt uns, schenkt uns. Wir freuen uns und sagen, Mensch, das ist toll. Und dann musst du Unkraut jäten. Dann musst du Dornen entfernen. Dann musst du die Disteln entfernen. Oh, das war furchtbar. Ein ganzes Jahr habe ich nichts anderes gemacht, wie nur rumgeackert. Abgehauen. Und dann kam wieder, da war ich an einer Seite fertig. Hinten kam es wieder, alles wieder hervor. Bis man alle Wurzeln entfernt hat. Das ist eine Aufgabe. So, ich weiß, was es ist. Gott gibt uns Arbeit. Das ist das Erste, was Gott uns gibt, und zwar, dass wir ständig auf Trab sind, dass wir ständig beschäftigt sind. Was hat der Abraham gegeben? Abraham hat auch nichts anderes bekommen als ein Stück Land, ein Stück Acker und so weiter. Und das ist, was Gott uns auch heute gibt, auch Gläubige, die kriegen auch nichts anderes wie ein Stück Land, so ein Territorium, ein Gebiet, ein Lebensraum, das musst du jetzt bearbeiten. Ackere mal und so weiter. Das Land ist unser Leben. Das Land ist unser Leben, das ist das Beste, was Gott gibt, das ist die Basis. Von hier aus kannst du Stück und Stück arbeiten. Und dann ist noch etwas, was ich von Gott gelernt habe. Und deshalb pass auf, dass du nicht faulenst und faul bist und lässig bist und träge bist und nichts tust. In dem Moment, wo Gott sieht, dass du nichts tust, gibt er dir neue Aufgaben, neue Aufträge. Plötzlich kriegst du neue Probleme. Verstehst du das so, dass dir ja nicht die Arbeit ausgeht, dass du ja nicht Leerlauf hast in deinem Leben. Deshalb sind wir ständig von Gott aus auf Trab gehalten, dass wir immer was tun, dass wir bereit sind, das Land einzunehmen, und woraus sich euer Fuß setzen wird, das Land gehört euch, steht in der Bibel. Der Gläubige soll seinen Acker beackern, bearbeiten, das ist unser Leben. Wir sollen ständig, ja, besiedeln. Wir sollen ja nach dem Segen Gottes fruchtbar sein und mehren und die Erde füllen. Das ist unser Auftrag. Also arbeite und mach alles nutzbar, mach was Schönes, und das war natürlich aus diesem Gebüsch, was ich da bekommen habe für eine D-Mark, aus dem Gebüsch habe ich einen tollen Garten, wir haben glaube ich 30 Bäume gepflanzt da drauf, also es war kein Gärtlein, aber es war richtiges, so, alter Weinberg, schön südlicher Hang, aber das war unser Gebiet, bearbeite jetzt und mach was Nützliches. Ich kann natürlich auch das ist, und ich bin auch manchmal gesessen und gesagt, lieber Gott, ich bin faul, ich habe keine Kraft mehr, und da soll ich mich erholen dabei. Und ich habe eines gelernt, wenn du arbeitest und fleißig bist, dann ist die Arbeit ein Segen. Genau das wollte Gott, und zwar, dass du dein Brachland umackerst. Er gibt dazu die Weisheit, die Erkenntnis, so dass du, ja, das macht Gott, ist der perfekte Logistiker. Er weiß, was du brauchst, was du kannst und was du nicht kannst, was möglich ist und was nicht möglich ist. In meiner Bibel heißt es einmal im Neuen Testament, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Mach dir keine Gedanken. Wie geht's weiter? Gott wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Mach dir keine Sorgen um deine Zukunft, auch um die Ewigkeit. Und wenn du diesen Planeten Erde verlässt, und irgendwann musst du das, spätestens bei 120, weißt, dann ist die Maschine verbraucht. Das Auto schrottreif. So, Matthäus 6, Vers 8. Denn euer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft, bevor ihr bittet. Weißt du, Gott hat schon alles aufgeschrieben. Das wird er bitten, das wird er brauchen, das ist nötig. Bevor ihr bittet. Er kennt deinen wirklichen Bedarf, noch bevor der Bedarf da ist. Er weiß die Route, die du fahren wirst. Er weiß den Weg, den du gehen wirst. Jeden Schritt hat er schon berechnet. Das ist die Wahrheit. Weißt du, er kennt den Verbrauch, was du an Energie verbrauchst und wie viel Energie du brauchst. Und er weiß, wo die nächste Tankstelle ist, dass du wieder tanken kannst und wieder dich regenerieren kannst. Er weiß alles. Er weiß es, ob das du überhaupt brauchst. Weißt du, ich brauche das. Und wenn du diese Dinge alle hast, danke Gott für jede Last, die du dir nicht aufgeladen hast. Weißt du, wir sollen froh sein, dass wir so wenig wie möglich haben, denn das belastet uns nicht mehr. Ich weiß, da musst du abstauben, da musst du staubsaugen, da musst du, je mehr du hast, aber so in einem Zimmerchen, wenn du deine Mansarde hast, da ist es schnell aufgeräumt. Aber so ein Apartment, ein Penthouse, verstehst du, was da alles an Arbeit drin steckt, nur nebenbei. Gott weiß, und deshalb gibt er uns das, was wir können. Gott versucht uns nicht über unser Vermögen hinaus. Das ist so wichtig. Er kennt dich. Er weiß, wie belastbar du bist. Er weiß, was für Nervenstränge du hast. Er weiß jede Situation. Er weiß, und deshalb, er weiß, was er dir zumuten kann und nicht zumuten kann. Und er weiß, was dir schadet und nichts nützt. Gott fördert nicht unseren Konsum. Ich will ein paar heilige Kühe heute Abend schlachten. Und ich möchte einfach sagen, weißt du, wir sind zu materialistisch hier im Westen. Ganz besonders hier in Europa. Wir sind zu materialistisch. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich nicht richtig lachen. Wenn ich das nicht habe, kann ich nicht richtig leben. Weißt du, brauchst gar nicht. Was braucht der Mensch, um zu leben? Er braucht Wasser, er braucht ein Stück Brot, ein Dach über dem Kopf. Aber er könnte auch in einer Höhle wohnen. Oder unter einem Baum, verstehst du? Was braucht der Mensch? Wir haben viel mehr. Wir leben königlicher als die Könige anno dazumal. Verstehst du? Da ist die Heizung auf, Mikrowelle, in ein paar Minuten ist alles fertig. Schalte es auf den Knopf, da geht es überall Licht an. Weißt, wir leben königlicher. Wie die König Salomo, wenn ich in der Bibel lese, und Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine dieser Lilien, dann würde ich vielleicht sagen, lieber Gott, das war damals, vor 2000 Jahren. Aber heute, guck mal, wie die Leute heute wohnen, da stehen sie vom Kleiderschrank, was soll ich anziehen? Verstehst du? Die haben so viele Klamotten. Früher hat man nur ein Kleid gehabt, ein paar Schuhe gehabt. Und vielleicht auch das nicht einmal. Man hat nur Lumpen gehabt, irgendwie. Aber heutzutage so eine riesige Auswahl. Danke Gott für jeden Augenblick. Danke Gott, was er dir gibt. So, Gott gibt uns Gaben, aber nicht nur Konsum. Weißt du, dass ich nur genieße und genieße und genieße. Nein, er sagt, du bekommst zum Arbeiten Werkzeug, Aufgaben, Mittel, Möglichkeiten und dergleichen. Wir haben zuletzt, letzten Sonntag, oder ja, vorletzten Sonntag über Möglichkeiten geredet, die Möglichkeiten, die Gott einem gibt. Gott fördert nicht unser Konsum. Weißt du, er tritt ein bisschen auf die Bremse und sagt, du, so viel brauchst du es nicht. Das ist gar nicht gesund. Und schau dir die Leute heute an. Wir sind so überfüttert, so übersättigt, so ja durch dieses ganze Konsumwesen so geistlich abgestumpft. Nur nebenbei. Gott gibt uns gute Gaben, die uns fördern, die uns weiterbringen, die uns gesund erhalten. Deshalb manchmal kriegen wir manchmal weniger, damit wir wirklich gesund werden. Und wenn ihr dann anschaut, die armen Leute früher nach dem Krieg oder wo auch immer, die waren fit. Die haben nicht viel gehabt, aber sie waren satt, sie waren glücklich, sie mussten hier die Trümmer aufräumen in der Stadt, was auch immer ist. Gott weiß, was zu unserer Gesundheit dient, was normal ist, wie er uns mehren kann und wir uns steigern kann, den Möglichkeiten und auffrischen, verbessern kann, was uns zu unserem Besten dient. Gott weiß alle Dinge. Ehe sie bitten, will ich antworten oder geben. Und das ist der Segen Gottes, dass wir immer das bekommen, was wir brauchen. Gott gibt uns Gaben und er will uns einfach von dieser Schmalspur wegbringen, die wir sehen, nur Konsum, Konsum, Konsum. Wo kriege ich das? Wo kriege ich das? Wo? Wer hat das? Wer kann mir da helfen? Nein, unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da kommt unsere Kraft und unsere Hilfe. Und er will uns von dieser Schmalspur wegbringen und in die Weite führen. Ins Gebirge. In das Schöne. So, Gott gibt uns alles, so dass wir das Leben von allen Seiten kennenlernen. Nicht nur materiell, sondern auch geistlich. Und Gott gibt manchmal da einen Höhepunkt und da gibt es da einen Höhepunkt und da gibt es da einen Höhepunkt. Aber zwischen all diesen Höhepunkten, diesen Gipfeln, sind immer Täler dazwischen. Und die sehen wir meistens nicht, diese Täler. Und genau das ist, was Gott uns auch gibt, auch die Täler. Gott ist nicht nur ein Gott der Berge, sondern auch Gott der Täler, der Tiefen. So, Gott gibt dir alles, was du brauchst, damit du ja alle Gebiete deines Lebens kontrollieren kannst, im Griff hast, dass sich nichts erschüttert. Gott gibt uns den Geist der Kühnheit und des Mutes und der Besonnenheit, der Überlegenheit, so dass uns nichts erschüttert. Und er gibt uns auch die Gnade, dass wir ein dickes Fell bekommen, dass wir viel verkraften und ertragen können. Ach, lass du dich schwätzen, lass du dich schreiben, lass du dich denken, was die wollen. Weißt du, die Christen sind oft so schnell beleidigt. Gott möge uns helfen, dass wir den Geist der Beleidigung verlieren. Dass wir nicht gleich gekränkt sind. Oh, guck mal, der hat mich nicht angerufen, der hat mich ausgelassen, der hat mich übersehen. Und ach, was die Leute alle so heutzutage belanglosem Zeug hinter sich herschleppen. Nur nichts darf dich mehr erschüttert. Gott arbeitet so an dir, dass du abgehärtet wirst. Weißt du, wie das ist? Da wirst du zuerst mal so richtig heiß. Und dann wirst du wieder abgekühlt ins kalte Wasser. Dann wirst du wieder zum Weißglut gebracht durch irgendetwas. Und dann wieder abgekühlt. So arbeitet Gott. Gott arbeitet Plus und Minus. Das ist Gottes Methode. These, Antithese und Synthese. Das ist die Technik Gottes. Also zuerst einmal, das ist es. Dann, na, das kann unmöglich sein. Und dann kommt die Synthese. Aber Herr, du weißt alle Dinge, du kennst alles ausbalanciert und ausgewogen. Und Gott gibt uns sehr gut durchdachte Dinge. So über Bitten und Verstehen. Er zeigt uns, was alles nötig ist, wie das zustande kommt. Er zeigt uns, wie man es macht. Aber leider macht er das nicht. Er sagt, geh auf dein Feld, auf dein Acker. Dornen und Disteln werden wachsen. Zu der Frau sagt er, mit Schmerzen wirst du Kinder bekommen, da wirst du selig dabei. Und ich habe festgestellt, dass viele Frauen, die Kinder geboren haben, die sind geheiligt worden. Weißt du, sie sind total anders. Weißt du, sie sind viel weicher geworden. Ich meine nicht dicker, sondern weicher als solches. Weißt du, die Kinder, die haben sie wirklich weich geklopft. Nicht, dass sie die Kinder weich geklopft hat, sondern die Kinder haben sie weich geklopft. Sie wird selig durch Kinder kriegen. Mal nicht richtig schlafen können oder mal durchwachte Nächte oder manche Mütter haben verzichtet, um der Kinder willen, dass die satt werden. Ich denke nur noch in Kriegsjahren oder was so Kinder, was die Mütter alles so wegen ihren Kindern als Opfer gebracht haben. Das ist enorm. Ist enorm. Deshalb, du sollst Vater und Mutter ehren. Ist ein Gebot, damit du lange lebst und dir gut geht im Lande. Gott zeigt, was alles nötig ist. Und er zeigt uns aber, er nimmt uns nicht die Arbeit ab. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Er gibt das Land. So wie bei mir, dieser liebe Bruder legt mich schön am Arm. Ich freue mich schon, weil es ein älterer Bruder hat keine Erben und denkt, jetzt gibt er dem Herrn Matthäus was Gutes. Verstehst du, also, aber nur so verkommenen Weingarten. Ja? Aber jetzt habe ich gelernt, was es heißt, im Schweiße deines Angesichts sollst du, ja, die Äpfel genießen, die Birnen genießen, die Kiwis genießen und alles, was sie dort gepflanzt haben. So, machen musst du selbst. Das macht Gott nicht, dass er das Unkraut dort jätet und das ganze Distelzeug entfernt. Er zeigt uns das richtige Maß. Den Bereich, das ist die Grenzen hier, das musst du den Zaun ziehen oder was auch immer, du musst es hier die Dinge begrenzen und das ist der Bereich deines Lebens. Er gibt uns also ein Aufgabengebiet, er zeigt immer das Richtige, das ist dein Land, dann kommt die richtige Dosierung, die richtige Anwendung, man macht es so und so. Er zeigt uns, wie man sich richtig ernährt, auch das, Gott hat uns das Stand gegeben, auch das ist eine Gabe Gottes. Und es ist wichtig, dass wir den Verstand richtig gebrauchen. Richtig gebrauchen. Dass wir den Verstand in unseren Finanzen richtig gebrauchen. Oder in unseren Beziehungen, dass wir den Verstand richtig gebrauchen. Dass wir schön demütig bleiben, auf der einen Seite. Aber auch auf der anderen Seite uns nicht zum Fußabstreifer machen. Beides gehört dazu. So viele Christen sehen die Wirklichkeit nicht. Gott hat uns die Wirklichkeit gegeben. Und die Wirklichkeit ist, dass wir die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Und zwar, dass wir sie durchschauen. Dass wir verstehen, wie sie wirklich sind. So, Gott gibt uns die Sachen. Beim General von Fieban, als er noch seine Armee hatte, hat er bei einem Ritt sein Jackett aufgerissen. Dann kommt er zu seiner Kompanie und sagt, er war Christ, dann sagt er, ist hier ein Schneider? Und dann meldet sich ein Junge, dann sagt er, ja, ich bin's. Und dann kommt er und sagt, komm, gehst mit mir auf die Stube und machst mein Jackett. Dann sagt er, Herr General, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und so sind viele Menschen, die heißen Schneider und sind keine Schneider. Heißen Müller, aber haben keine Ahnung von der Mühle. Oder anders, verstehst du? Ich heiße Schneider. Und viele können nicht einmal einen Knopf annähen. Manche Schneider, die so Schneider heißen. Verstehst? Das Etikett macht uns noch nicht zu Christen. Deshalb Gott gibt uns keine Etikette oder Titel, sondern er gibt uns Jesus und den Heiligen Geist. Und dann sagt er, jetzt lass Gott an dir arbeiten. Christ werden. Aber was ist ein Christ? Erst in Antiochien wurden die Jünger Christen genannt, nachdem sie so lebten wie Christus. Und das ist, was Gott uns gibt. Er gibt uns Jesus, dass wir Jesus ausleben. Jesus in Kleinformat. So. Das Etikett macht nicht selig. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, das Reich des Himmels kommen. Es werden nicht alle Schneider. Ich bin so Gott dankbar. Wir haben in unserer Schule, wir waren eine gemischte Klasse, Jungs und Mädchen in unserer Schule, da mussten die Mädchen mit der Feile arbeiten und wir als Jungs mussten Knöpfe annähen. Ich habe gesagt, das macht meine Schwester. Aber wir mussten Knöpfe annähen und ich weiß noch wie heute, ich musste Knopfloch so umnähen. Und Das war unsere Arbeit, oder auch Stricken und was vieles andere mehr. Das hat man auch gelernt, Mädchenarbeit. Aber ich will nur sagen, wir sollten flexibel sein und nicht einseitig. Ja, ich kann nur singen, ich kann nur beten, ich kann nur Gott loben. Nein, Gott will, dass wir vielschichtig sind, vielschichtig. Und nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, ich werde ins Reich des Himmels kommen, sondern der wird den Willen Gottes tut. Und was ist der Wille Gottes? Christus auszuleben. Weißt du, nicht alle Pfingstler werden in den Himmel kommen oder alle Charismatiker oder alle Freikirchler. Was sagt Jesus in Matthäus 25, wo dann die Leute auftreten und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Dann wird der Herr sagen, wo kommt ihr her? Ja, aus Berlin. Verstehst du, oder was weiß ich, aus Deutschland. Und du kennst uns nicht, Herr. Denk an die Geschichte von den törichten Jungfrauen. Die haben, ja, alles waren Jungfrauen, alle sind dem Bräutigam entgegengegangen, alle haben den Bräutigam erwartet, alle waren so fit, sauber gekleidet, alle waren Jungfrauen, aber die einen haben Öl gehabt und die anderen nicht. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir das nicht und das nicht getan? Weißt du, der fromme Name macht es nicht. Weißt du, ausschlaggebend in der Bibel ist 1. Korinther 13, die Liebe. Die Liebe ist das Größte. Was nützt es, wenn wir in Zungen reden? Was bedeutet das, wenn wir Zeichen und Wunder wirken? Was ist das Großartiges? Das und das, das ist nicht ausschlaggebend. Das Wichtigste steht mein Name dort im Buch des Lebens. Um das eine sollten wir bitten. Es gibt so viele fromme Etiketten. Weißt du, viele Christen glauben an bestimmte Wahrheiten, denken, ich bin im richtigen Verein. Wenn es überhaupt einen richtigen Verein gibt. Die meisten wissen. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, der war bei mir Mitglied und jeden Sonntag ist er in eine andere Gemeinde gegangen, also den Monat rum, dann wusste ich, jetzt kommt er wieder zu uns im Gottesdienst. Dann war er in der Gemeinde Mitglied und in der Gemeinde Mitglied. Dann habe ich gesagt, Bruder, du musst dich entscheiden, eine Gemeinde, wo du hingehörst, wo die Familie Gottes, wo gehörst du hin? Weißt du, ich bin nicht ganz so sicher. Wenn der Herr kommt und die Entrückung stattfindet, ich möchte in der Gemeinde sein, die entrückt wird. Und dann habe ich gesagt, Bruder, du täuschst dich, es wird keine Gemeinde entrückt werden. Nicht die katholische Kirche, nicht die evangelische Kirche, nicht die Freikirche, nicht die Pfingster. Niemand wird entrückt. Als der einzelne Mensch, der mit Gott in Ordnung gestanden ist und mit Gott gelebt hat. Und genau das ist das Reich Gottes inwendig in euch. Das Reich Gottes inwendig in euch. Das Reich Gottes ist nicht diese Gemeinde hier. Das Reich Gottes ist auch nicht Pastor Matthäus. Das Reich Gottes bist du, jeder Einzelne für sich, da wo er lebt. Und es ist inwendig in uns. Inwendig in uns. So. Und das gibt der Herr uns. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, Konsum, was ich vorhin gesagt habe. Das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Weißt du, was das bedeutet? Du bist so happy. Oh, Herr Jesus, komme bald. Weißt du, ich sage was Verrücktes. Ein echter Christ dort in Korea, Nordkorea oder Südkorea, der wird, wenn er richtig zum Herrn steht, und ich weiß nicht, ob die alle Christen so richtig stehen, Herr, lass die Atombombe fallen, dann bin ich gleich bei dir im Himmel. Verstehst? Das wäre verrückt. Aber wir sollen bereit sein, als Märtyrer zu sterben. Wie auch immer. Bereit sein. Herr, komme bald, ich bin bei dir. Und es geht manchmal schneller, als du denkst. Und die meisten Leute sind im Bett gestorben, eingeschlafen, nicht mehr aufgewacht. Herr, ich bin bereit, dir zu begegnen. Und die Bibel sagt, schicke dich, deinem Gott zu begegnen. So, nur nebenbei. Nicht alles, was christlich ist, hat mit Jesus zu tun. Denk an die christlichen Parteien hier bei uns. Bibeltreue Christen, ja. Weiß ich nicht, ob sie so bibeltreu sind. Nur wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes hat, wer Jesus hat. Und du solltest Jesus suchen. Das Bestreben soll es sein, nicht, dass ich irgendwie Karriere mache, dass ich irgendwie was Großes erlebe. Es geht nicht um Erleben, sondern dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Und Gott will uns Jesus geben. Die größte Gabe ist nicht Zungen sprechen. Die höchste Gabe ist nicht Weissagen. Die größte Gabe ist nicht Kranke zu heilen, Zeichen und Wunder zu tun. Die größte Gabe ist nicht Tote aufzuwecken. Weißt du, was die größte Gabe ist? Jesus. Wer den Sohn Gottes hat, der hat alle Gaben. Der hat alle Gaben. Der hat Weissagung, der hat Wunderkraft, der hat das Reich Gottes in sich. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Wer Jesus hat, hat alles. Wer den Prinzen hat, hat das ganze Königreich. Die ganzen Schätze, die ganzen Reichtümer. Wer den König hat, deshalb ist es so wichtig. Hast du Jesus, diese größte Gabe Gottes überhaupt? Denn Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die größte Gabe aller Gaben. Deshalb, ich bin ein Charismatiker. Ich glaube an Jesus Christus, an die größte Gabe Gottes. Und dann noch, nächste Stufe, wenn du Jesus hast, kriegst du noch eine Zusatzgabe, obendrauf die Schlagsahne, den Heiligen Geist. Verstehst du, die Freude im Heiligen Geist, das ist das Reich Gottes, Brüder und Schwestern. So, wenn du das Richtige suchst, deshalb, ich rate dich ein, weißt du, Gott will dir das Richtige geben, fang an Jesus zu suchen. Fang an Jesus nachzugehen. Fang an, einfach Gottes Spur zu finden in deinem Leben. Und weißt du, und dann hast du Liebe. Such, bitt nicht um Liebe. Lieber Gott, schenk mir mehr Liebe. Ich brauche mehr Liebe. Wir brauchen alle mehr Liebe. Sondern sag, ich brauche mehr von Jesus. Und wenn du mehr von Jesus hast, hast du, ja, mehr von der Liebe, mehr von der Geduld, mehr vom Glauben, mehr von Frieden, mehr von der Freude, mehr von der Herrlichkeit Gottes, mehr von der Gegenwart Gottes. Wer den Sohn hat, eigentlich könnte ich jetzt Amen sagen und Schluss machen, aber ich weiß, im Internet wollen ja noch andere die Predigt hören, was ich noch zu sagen habe, dass Gott uns das Richtige gibt. Deshalb predige ich auch für die Leute im Internet. Aber wir können nach Hause gehen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, der hat das Gute, der hat die Wahrheit, der hat die Auferstehung, der hat die Herrlichkeit Gottes. Jesus ist nicht nur ein Heiliger, sondern der Heilige Gottes. Wer den Sohn Gottes hat. Und nicht alles, was ein Kreuz trägt, ist auch gekreuzigt und christlich. Die ganzen Kreuzritter, die haben das Kreuz vorne angetragen, versteht ihr, ganz groß. Aber was haben sie gemacht? Gemordet und umgebracht und das Blut in Strömen fließen lassen, die Ungläubigen hingerichtet, und vielleicht waren die Ungläubigen gläubiger als die ganzen Kreuzritter. Die ganzen Folterkammer des Mittelalters waren voll von sogenannten Christen, und die Christen haben die anderen Christen gepeinigt, die ganzen Hexenprozesse und was auch so war, es waren lauter hilflose Opfer, und die haben nicht das getan, was Gott wollte. Liebe deine Nächsten, lass den anderen gelten und akzeptiere den anderen. Willst du nicht mein Bruder sein, hau ich dir den Schädel ein. Nach diesem Gesetz haben sie damals gelebt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, ich glaube nicht an den ganzen religiösen Quatsch, sondern Christus in uns. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit, des Lebens, des Friedens. Halleluja. Und Gott will uns als erstes erlösen. Er gibt uns Jesus und macht uns frei von dem ganzen religiösen Quatsch. Entschuldigung? Das ganze Beiwerk, das aus dem Mittelalter katholisch oder evangelisch war, verschießt, ist nicht alles Gold, was glänzt. Macht uns frei von der menschlichen Selbstgerechtigkeit und Scheinheiligkeit. Ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ich bin pfingstlerisch. Und der Herr sagt, ich kenne dich nicht, was willst denn du? Gott gibt uns immer das Richtige. Wie heißt im Psalm 23, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Halleluja. Auf rechter Straße. Wenn du dich von Gott führen lässt, bringt er dich mit den richtigen Leuten zusammen. Mach dich gefasst. Die kennst du gar nicht. Du kennst ihre Sprache nicht. Du hast sie noch nie gesehen, aber plötzlich kommst du mit den Leuten zusammen. Weil Gott es führt. Er bringt uns zusammen mit den richtigen Leuten. Deshalb lesen wir auch bei den ersten Christen, und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde. Gemeinde ist nicht eine Organisation, katholisch, evangelisch oder was sonst noch was, nein, auch nicht Judentum oder Moschee, was auch immer sein mag. Das ist nicht der richtige Glaube, sondern Gott bringt die Menschen zusammen. Ich bin manchmal erstaunt, was für Menschen Gott manchmal zusammenbringt. Ich bin hier nach Berlin gekommen, suche einen Raum, habe keinen Raum, habe nur auf dem Kudamm evangelisiert damals, zu der Zeit, als ich hier nach Berlin kam, 88. Und suche einen Raum, und dann lese ich im Telefonbuch Gebetsraum. Denke ich, naja, wir beten ja auch. Und dann denke ich, da ruf's mal an. Und dann rufe ich an und sage ich, Entschuldigung, ich suche einen Gebetsraum, oder verwalten Sie den Gebetsraum, ich würde gerne so einen Gebetsraum mieten. Sagt er, das ist eine Moschee, dieser Gebetsraum. Und die liebe Zeit, wollte ich gleich auflegen. Dann sagt er, legen Sie nicht auf. Und da sagte ich, warum denn? Weißt du, dieser Imam sagt, heute Nacht habe ich geträumt, ich würde einen Juden umarmen und küssen. Verstehst du? Und wir haben so ein tolles Gespräch bekommen, durch diesen Imam. Und ja, Freundschaft, wir haben fast eine Stunde gequatscht. Gott bringt Menschen zusammen. Da guckt man nicht auf die Hautfarbe, da guckt man nicht aufs Gebetsbuch, da guckt man nicht auf die Abstammung oder wo kommt er her, was hat er studiert. Weißt du, ist sowieso so ein großes Problem heutzutage mit dem ganzen Titeln, was die Menschen nach Titeln haschen und heischen. Verstehst du nicht Titeln? Weißt du, jetzt gibt's, wenn, ich habe einen Evangelisten mal gehabt, oder was heißt, ich habe nicht gehabt, sondern wir haben aus mehreren Gemeinden zusammen eine größere Veranstaltung gemacht, eine Halle gemietet mal vor Jahren und einen Evangelisten, dann musste immer wieder, das ist Prophet, das ist Apostel und so weiter, immer vor dem Namen erwähnen, was der alles so ist. Erwähnen, und ohne das ist er gar nicht nach vorne gekommen. Und dann kam er, weißt du, erst nach der Anbetung, nachdem, anstatt dass er mit der Gemeinde in der Anbetung drin ist, nein, da kam extra irgendwann dann der ganz schnell noch rein, schnell zu predigen, und dann musste angekündigt werden, das ist Prophet, Doktor, und was weiß ich alles, lauter Titel. Und was der Heiland gesagt hat? Du sollst niemand Vater nennen, und du sollst niemand, was weiß ich, das und das nennen. Die ganzen Titel, die kann man sich sparen. Gott schaut das Herz an, und nicht die Titel. Verstehst du? Wir können alles sein. Das ist kein Übel, kein Verbrechen. Aber das ist nicht, worauf es wirklich ankommt. Gott sieht das Herz an und nicht Vater sowieso. Ja, wir haben in Süddeutschland auch so jemanden, so einen Fall gehabt. Vater Stanger. Das war so ein Prediger. Und da hat sich Vater nennen lassen. Ausrufen lassen. Vater. Es gibt keine Väter und keine Mütter. Jesus sagt, ihr seid alles Brüder. Verstehst du, alle Schwestern? Komm runter. Also, Gott bringt uns mit den richtigen Leuten, mit den Demütigen. Gott hat den Petrus und den Cornelius zusammengebracht. Die beiden wären nie im Leben zusammengekommen. Aber ein Engel Gottes hat den Petrus überzeugt und ein Engel Gottes hat den Cornelius überzeugt. Den Hauptmann Cornelius, schick und lass dir den Petrus holen. Oder Philippus und der Kämmerer. Da verlässt eine gesegnete Arbeit in Caesarea und geht auf die einsame Straße nach Gaza und hält sich an den Wagen der Königin Kandace und sagt, ja, verstehen Sie alles, was Sie da lesen? Paulus und Ananias wurden von Gott zusammengebracht. Das ist alles Gnade, wie Gott Menschen zusammenbringt, die eigentlich gar nicht zusammen gehören, sie gar nicht mal zusammen kennen und vielleicht auch womöglich einander gar nicht verstehen. Verstehst du? Und die bringt er zusammen. Und der Paulus, der muss jetzt warten, bis der liebe Bruder Ananias kommt. 3 Tage vergehen. Er arbeitet und er wirkt in sich. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs begegnet ist, der ist auch mir begegnet und hat mich zu dir geschickt. Du siehst also, wie Gott arbeitet. Plötzlich gibt Gott uns einen Bruder, eine Schwester, der uns den Weg zeigt, einen Tipp gibt und seinen Segen vermittelt, uns die Augen öffnet. Ja, und dann vergisst es. Und bei dem Philippus, plötzlich war er weg. Wo ist geblieben dieser Bruder? Verstehst du das nicht? Da sich dran gehalten. Da fällt bestimmt was Gutes ab bei diesem Finanzminister. Der hat Geld. Nein, der Heilige Geist hat ihn entrückt. Oder wieder, dass er in seine Arbeit kam. Ich sorge für dich. Weißt du, Gott benutzt Menschen auf deinem Lebensweg. Pastor Mudersohn hat ein Buch geschrieben, Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Und da solltest du jetzt meinen, große Evangelisten, Superstars, du sollst das Büchlein kaufen, das gibt es wieder neu, habe ich gehört oder gesehen. Menschen, durch die ich gesegnet wurde, das sind alte Frauen, weißt du, Omis, die für ihn gebetet haben, die hinter ihm gestanden sind, im Gebet, in seinem Dienst. Und da sagt er, ohne diese Frauen in den Gebetskammern wäre ich nie der Evangelist geworden, der ich geworden bin. Paulus und Silas. Weißt du, Gott ist, wo die Menschen zusammenfügt. Paulus und Silas. Während sie den Gottesdienst feiern, Halleluja. Schauen. Und dann sondert der Heilige Geist 2 Männer aus für die Mission, Paulus und Silas. Der Herr ist es, der das tut. Das ist, was gibt uns Gott? Er gibt uns immer das Richtige. Im richtigen Augenblick, für die richtige Situation. Und er führt uns richtig auf rechter Straße um seines Namens willen. Herr, wie geht es jetzt mit uns weiter? Da ist Paulus in einer Situation in Kleinasien. Da läuft nichts. Und was soll man noch weitermachen? Und dann beten sie. Und dann sieht er eine Vision. Dein Mann aus Mazedonien winkt und sagt, komm herüber und hilf uns. Kennst du diese Geschichte? Und es geht ganz schnell und wir beeilten uns, wir haben gleich die Fahrkarte gekauft oder Flugticket oder was auch damals gewesen sein mag. Es ist sofort schnell Wir beeilten uns sehr schnell, dass wir dorthin kamen. Und jetzt kommt er nach Philippi und was passiert? Nichts. Gar nichts. Lauter Frauen. Verstehst du? Keine Synagoge. Das waren nicht einmal sieben Männer dort, damit sie eine Synagoge, oder zehn Männer, damit sie eine Synagoge haben können. Nichts. Lauter Frauen. Lydia, der Herr tat der Lydia das Herz auf, aber dann ist kein Mann. Wo ist der mazedonische Mann? Und weißt du, was der mazedonische Mann war? Der Kerkermeister. Der ihn ausgepeitscht hat. Der ihn zugerichtet hat. Der Kerkermeister. Und dann passiert es nachts dieses Erdbeben. Du kennst ja diese Geschichte. Wie führt Gott zusammen? Wie bringt Gott Menschen in Gemeinschaft? Und dann plötzlich dieses Erdbeben. Und dann will er sich das Leben nehmen. Und dann sagt, tu dir nichts an. Tu dir nichts an. Wir sind noch alle da. Keines abgehauen. Tu dir nichts an. Ja, was muss ich tun? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Und so ist es auch passiert. Und dieser Kerkermeister hat den Paulus die Wunden gewaschen, hat ihm zu essen gegeben, hat ihn gut bewirtet, oder die beiden Brüder gut bewirtet, hat sich bekehrt, hat sich taufen lassen, und der hat ihn auch bis zur Stadt hinaus begleitet. Später. Also, der war ein Segen, und er war so eng verbunden mit der Philippa-Gemeinde. Paulus, denn die haben ihn unterstützt. Der wollte von den anderen Gemeinden keine Unterstützung haben. Aber die Philippa-Gemeinde, das war seine Unterstützer. So führt Gott Leute zusammen, die gar nicht zusammen wollen und passen, aber Gott macht es passend. Er findet zum Topf den passenden Deckel. Es passt schon. Es passt schon. Und das macht der liebe Gott. Es passt schon. So, viele Menschen sind so auf diese mysteriöse Art und Weise in ihre Position gekommen, an ihrem Platz, durch die Führung Gottes. Gott hat den Menschen gezeigt, das ist euer Platz. Ich weiß nicht, ob du schon rausgekriegt hast, was ist dein Platz? Wir sind eine Pflanzung des Herrn. Und der Herr pflanzt uns da, wo wir am effektivsten sind. Am wirkungsvollsten und wo wir uns entfalten können. Wir sollen uns jetzt nicht gegenseitig beneiden und eifersüchtig sein, sondern einfach gegenseitig zu bereichern. Deshalb sind wir da. Und deshalb hat Gott uns Brüder und Schwestern gegeben. Deine Freunde kannst du raussuchen. Also ich suche meine Freunde selber aus. Aber meine Brüder und Schwestern, die muss ich so nehmen, wie sie kommen. Wir sind 8 Geschwister gewesen. Ich weiß, was das bedeutet. Ich war 18 Jahre, da kam mein Bruder. Der plärrt, verstehst du, hat gar keine Ahnung. Und ich, wenn meine Mutter unterwegs war oder so, dann musste ich seine Kacke wegschaffen und wickeln, verstehst du? Das war mein Bruder. Er konnte nichts machen. Ich konnte nicht sagen, jetzt geh fort, verreise, ich habe mit dir nichts zu tun. Und wir bleiben Brüder und Schwestern, solange wir leben. Ob es einem passt oder nicht. Ich meine vor allem geistlich. Geistlich, diese Geschwisterschaft, diese Bruderschaft, wir bleiben geistlich zusammen. Ich kann nicht meine Geschwister raus und sagen, die mag ich und den mag ich oder jenen mag ich auch nicht, aber so weiter. Weißt du, ich war ein junger Christ in der Baptistengemeinde in Passau steht. Wir haben mit den Darbisten und Baptisten zusammen Gottesdienst gemacht und da steht der Darbistenbruder auf und sagt, Geschwister, ich muss euch eine Wahrheit sagen. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Toll, ha? Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Nein, wenn wir Kinder Gottes sind, wir müssen auch die Unsympathischen lieben. Auch die sind eine Gabe Gottes. Auch die sind eine Aufgabe Gottes. Ja, an denen hast du Arbeit, auf die musst du aufpassen, die musst du wickeln, die musst du windeln. Ich werde nicht vergessen. Sie hat noch nie, verstehst du, dass ich die Kacke von dem wegtragen muss. Und schon als Junge, verstehst du, das ist unter meiner Würde. Das ist nicht meine Aufgabe, das sollen die Mädels machen. Oder die Mutter. Nein, aber das musste ich machen. Ich war verantwortlich. Ich weiß, wovon ich spreche. Dass man einander dienen soll, so wie Gott uns gedient hat und wie Christus uns angenommen hat. Dass man einander Gehilfen zur Freude sind, sie gegenseitig ermutigt. Die Bibel sagt, nehmt euch einander an, so wie Christus euch aufgenommen hat. Und wenn der Herr jemand hinzugetan hat zu deiner Familie, du kannst nichts dagegen machen. Die gehören dazu. Du kannst dir die Zähne ausbeißen. Deine Freunde die suchst du aus. Du musst nicht mit allen Leuten Freundschaft schließen, aber Geschwister, die bleiben, Fleisch und Blut hält besser zusammen wie Wasser. Fleisch und Blut. So. Deine Geschwister, die Gott hineingefügt hat, gegeben hat zu der Familie, hinzugetan hat. Und Gott gibt uns immer die richtigen Geschwister. Weißt du, es ist ganz was Tolles, Bruder und Schwester zu haben. Auf die kann sich verlassen. Die halten zu einem, nur nebenbei. Gott gibt uns gegenseitig. Und das muss ich jetzt annehmen. Interessant sind die 12 Apostel. 12 Apostel, es könnte auch mehr sein. Der Herr Jesus hat manchmal sogar 70 gehabt auf einmal. Aber die 12 sind hochinteressant. Jeder dieser Apostel war eigenartig. Einer komischer wie der andere. Verstehst du? Und wenn ich so genau studiere, diese Temperamente, einer ist Melancholiker, einer ist ein Sanguiniker, einer ist ein Choleriker, einer ist ein Phlegmatiker, der ist fast gar nicht zu bewegen. Verstehst du? Und die hat der Herr immer, und gerade diese Gegensätze hat der Herr zusammengefügt. Johannes und Petrus. Diesen Großmaul, diesen Schwätzer, die sind immer ich. Und der Johannes, der Sanfte, der Friedliche, der Liebliche, der an der Seite Jesu liegt und träumt, diesen Verträumten, diese beiden hat der Herr zusammengebunden und die haben zusammenhalten müssen. Auch nach Pfingsten. Petrus und Johannes gehen in die Gebetsstunde und da sehen sie den Bettler da. Natürlich, Petrus war der Vorreiter. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir dir haben, das geben wir dir im Namen Jesu, steh auf. Und dann haben sie den Mann hochgebracht. Und Petrus und Johannes sind ausgepeitscht worden miteinander. Beide haben genauso gelitten. Das ist wie, wenn Gott zusammenfügt, dann kannst du auch für den anderen und mit dem anderen leiden, mitleiden, mitfühlen. Verstehen wir uns? Das ist, was Gott uns einander gibt und zufügt und fügt. Er gibt uns immer das, was wir brauchen. 12 verschiedene Temperamente, 12 verschiedene Persönlichkeiten. Und jeder war anders. Jeder ging dann auch später in eine andere Richtung. Es gibt so viele verschiedene Charaktere und die hat der Herr zusammengebunden. Ihr seid eine Familie und ihr habt gebetet, dass euer Glaube nicht aufhört. Satan begehrt euer, dass ihr euch aufreibt und zankt und auffrisst. Gott gibt uns immer das, was wir brauchen, was gerade bei uns nicht da ist, was unser Thema ist. Weißt du, das ist das Erstaunliche. Immer das, was dich beschäftigt, was dir denn durch den Kopf geht, das da gibt Gott irgendwo eine Antwort. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Bruder Matthäus, liest du Gedanken? Ich bin kein Künstler im Gedankenlesen. Ich bin froh, wenn ich meine Bibel lesen kann. Ich lese keine Gedanken. Aber weißt du, du kommst in eine Versammlung und Gott gibt irgendetwas, was er mir gibt. Das ist auch dein Thema. Das beschäftigt auch dich. Das, was bei dir gerade an der Reihe ist. Ich habe schon Leute erlebt, obwohl ich es nicht gepredigt habe. Aber die beschweren sich nachher und beklagen sich bei mir. Du hast immer gesagt, Taufe, 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 Taufe. Ich habe aber kaum was von der Taufe gesagt. Aber die hören das. Also, deshalb ist jetzt große Frage am Pfingsten, was da am Pfingsten passierte, ihr Lieben. Ist es jetzt ein Sprachwunder oder war das ein Hörwunder? Wahrscheinlich beides. Verstehst du? Der Heilige Geist spricht zu uns individuell. Ich kann predigen, was ich will. Gott sagt dir immer das, was du brauchst und gibt dir, was du brauchst, was nötig ist. Weißt du, was du nötig hast zum Reifen, zum Entwickeln, damit du ein ausbalanciertes und ein ausgewogenes Leben hast, eine ausgewogene Lebensführung, immer das. Ich kann predigen, was ich will, deshalb als geisterfüllter Prediger, es ist einfach. Man sagt etwas und der Heilige Geist verdolmetscht. Der vertritt uns. Und weißt du, plötzlich ist es ein Hörwunder. Und dann sage ich, sag mal, ich habe das ja gar nicht gesagt. Vielleicht angedeutet, aber du hast es gespürt. Das hat dich angesprochen, das hat dich ergriffen. Bei Heilbronn, ich missioniere in einem Zelt. Das war in Laufen bei Heilbronn, missioniere. Und kriege eine Anzeige. Ich bin wegen meiner Predigt schon mal angezeigt worden. Und zwar von einem Geschäftsmann aus der Stadt. Ich predige und sage das und das. Und dann kriege ich eine Vorladung zum Gericht. Eine Anzeige, ich hätte ihn öffentlich blamiert in der Predigt und sogar auf ihn mit dem Finger gezeigt. Und ich habe den Mann nicht gekannt. Verstehst du? Noch nie gesehen gehabt. Aber der war in einem meiner Gottes in der Zeltversammlung und ich habe das gemacht, was so ein Geschäft, was ich so gepredigt habe, was die Leute machen und was sie treiben und was ihre Geschichte ist. Und er hat sich so angesprochen gefühlt. Ich habe ihn öffentlich in der Stadt blamiert. Keiner kommt mehr in sein Geschäft. Wahrscheinlich hat er das gemacht, denn wem der Schuh passt, der zieht sich an. Und bis ich sagen konnte, ich erstens mal habe ich den Mann bis dato, bis er in meinem Gottesdienst war, gar nicht gekannt. Ich weiß gar nicht und so weiter. Und ich kenne seine Geschichte nicht, aber ich habe nur pauschal gesagt. Pauschal. Weißt du, das ist auch in der Bibel. Du liest in der Bibel die biblischen Geschichten pauschal. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich habe mal 3 Wochen lang in einer Evangelisation nichts anderes gepredigt als der verlorene Sohn. Da steckt so viel drin. Pauschal. Dass die Leute kamen, wo man tut, ist also kein anderes Bibelwort. Nur der verlorene Sohn. Aber das ist die Botschaft, die die Menschen auf der Straße oder in der Versammlung hören sollten. So, Gott gibt uns immer das, was wir brauchen. Und was nötig ist, damit wir Frucht tragen können. Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Aber du siehst in so einem Apfelkern, wenn du einen Apfelkern in der Hand nimmst, du siehst nicht die Frucht. Die Frucht muss erstmal wachsen, reifen und sich entwickeln. Und an ihren Früchten sollt ihr erkennen. Birnenkern und Apfelkern sind fast gleich, so sehr ähnlich. Guck mal in eine Birne und guck mal in den Apfel. Sind fast gleich. Aber an den Früchten, da siehst du die Auswirkung. Und Jesus sucht an uns nicht Blätter und Blüten und was weiß ich, Holz oder nein, er sucht Frucht an uns. Die Frucht, die vom Heiligen Geist gewirkt ist. Und nicht irgendwelche pharisäische Selbstgerechtigkeit oder Scheinheiligkeit, was äußerlich, nein, das Reich Gottes ist inwendig in euch und an dieser Frucht arbeitet der Herr. Und der Herr gibt uns immer das, was normal ist. Der Herr bringt uns immer auf den Teppich runter. Und das ist das Wirken der Gnade Gottes. Er macht uns nicht engstirnig, sondern im Gegenteil, er macht uns weit, dass wir, ja, sehen, Gott ist viel größer als Deutschland. Gott ist viel größer als Deutschland. Und wenn du in andere Länder hinkommst, du siehst, Menschen sind viel weiter. Andere Jahrhunderte. Als ich in Pompeji mal war, dann hat uns dieser Leiter, der uns dort geführt hat, gezeigt, wie modern die Leute vor 2000 Jahren waren. Da drückt er auf den Knopf und plötzlich gibt es überall Springbrunnen. Jalousien wie diese hier, die gingen nur ein bisschen anders, seitlich. Das haben die Leute in Pompeji schon gehabt, vor unserer Zeit. Und wir denken, wir sind so gescheit. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und plötzlich bekommst du einen erweiterten Horizont. Und das ist, was der Heilige Geist einem schafft. Du bist ganz normaler Mensch. Eine ausgewogene Persönlichkeit, ausbalanciert. Das ist, was der Herr schafft, dass du vernünftig bist, gereift bist an Gefühl, Verstand, so wie Jesus, er nahm zu an Gnade und Weisheit. Obwohl er der Sohn Gottes war, er nahm zu an Gnade und Weisheit. Das ist, was Gott uns schenkt. Der Acker, das Land, das gehört dir. Du jetzt arbeite drauf. Noch ein paar Gedanken ganz schnell. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben, und jetzt, was Gott uns nicht gegeben hat. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Oh, jetzt kracht die Welt zusammen. Jetzt wird alles in die Luft fliegen. Jetzt. Nein, das passiert nicht. Glauben wir, die Erde wird noch lang bestehen. Bestimmt noch ein paar Jahrtausende, wenn nicht ja Millionen. Denn die Erde ist Gottes Werk und Gott wird sein Werk nicht zerstören. Er hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe. So dass wir die Dornen und die Disteln ausrotten können und dass wir Menschen lieben können und dass wir das Optimale aus unserem Leben machen können. Geist der Besonnenheit. Gott gibt uns den Geist der Kraft, dass wir in jeder Lebenslage fertig werden. Der Heilige Geist ist nicht nur zum Jodeln und zum Winken und zum Schwenken und zum Wedeln. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden, dass wir das Leben fest im Griff haben. Der Heilige Geist wurde uns gegeben, damit wir vergeben können. Der Heilige Geist wurde uns gegeben, damit wir uns selbst erkennen. Öffne mir die Augen. Du, wenn du das betest, Gott wird dir die Augen öffnen. Und weißt du, die Augen nach innen, dann siehst du plötzlich, was alles so in deinem Herzen drin ist. Bist entsetzt, dass du sagst, lieber Gott, schließ mir die Augen wieder.
Ja.
Weißt du, wir beten manchmal törichte Gebete. Und Gott sei Dank, dass nicht alle Gebete erhört werden. Ich habe mal als junger Christ mal gebetet, da habe ich einen Prediger gehört, war so begeistert von dem Bruder und war so begeistert, Herr, zerbrich mich, zerbrich mich. Und dann bete ich, Herr, zerbrich mich. Und dann bin ich in der Mühle Gottes reingekommen, in den Mixer, verstehst du, und dass es von mir gar nicht mehr übrig geblieben ist, dass ich an Gott anfing zu zweifeln. Zerbrich mich, Gott. Dass ich, ja, habe nicht mal glauben können, ob ich noch ein Christ bin. Verstehst du? Zerbrich mich. Ich habe an mir nichts mehr Gutes gefunden, an der Welt nichts mehr Gutes gefunden. Nichts mehr. Zerbrich mich, Herr. Bis Gott mir die Augen geöffnet hat. Und habe gesagt, er macht es schon selber. Ich muss nicht die negativen Dinge herbeisuchen. Also, wir beten im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. So steht es nicht im Gebet, im Originaltext. Wir tun das, wir beten, weil das so in Fleisch und Blut uns übergegangen ist. Und ich habe immer Komplex und Schwierigkeiten. Sondern weißt du, was da heißt? Und führe uns durch die Versuchung. Klingt ganz anders. Gott führt niemanden in die Versuchung, aber er führt uns durch die Versuchung. Halleluja. Er steht uns in unseren Schwierigkeiten, in unseren Anfechtungen bei. Aber wir und führe uns nicht in Versuchung. Ich habe schon oft gedacht, das muss ich umändern. Aber das sitzt so tief im Fleisch und Blut. Ja, nur nebenbei. Er hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Oh, ich werde versucht, ich werde angefochten. Nein, er führt mich durch die Anfechtung und durch die Stürme und durch die Gefahren. So, er gibt uns die Kraft, dass wir die schwierigen Dinge unseres Lebens knacken können, dass wir verarbeiten können und dass wir das wahre Christentum ausleben können, so wie es sein muss und dass wir nicht nur Hobbychristen sind. So viele Christen sind nur Hobbychristen am Sonntag. Halleluja, Lob und Dank. Aber wie sieht es am Sonntag, am Werktag aus? Viele benehmen sich dann wie der Teufel. Schrecklich. Ja, wir sind, weißt du, Christentum, der echte biblische Glaube ist keine Freizeitbeschäftigung. Für mich also auf jeden Fall nicht. Oder frommer Kick oder Unterhaltung. Gott zeigt uns, weißt du, alle Tage fröhlich, auch wenn die Sonne mal nicht scheint. Sage Dank alle Zeit für alles. Nicht nur für die Segnungen. Weißt du, ein Christ ist nicht nur ein Christ, wenn er materiellen Überfluss hat, sondern ein Christ ist auch dann, wenn er dürre Zeiten durchstehen muss, Trockenheit, kein Wasser. Gott erzieht uns zur Vernunft und sagt, ausbalanciert, ausgewogen, normal sein. Und das ist normal sein auch im geistlichen Leben. Weißt du, Gott erzieht ihn ganz individuell. Da muss niemand anders den anderen erziehen. Glaub mir das. Also hüte dich von Leuten, von diesen Pädagogen, verstehst du, den Zuchtmeistern. Weißt du, Gott ist unser Zuchtmeister. Gott erzieht uns. Und Gott hat mich sehr toll erzogen. Glaub mir das. Ich bin immer noch ein Bengel. Aber Gott hat mich erzogen. Da, ich denke oft, ich bete für Kranke. Und ich bin fanatisch. Verstehst du? Für Gott. Ich eifere für Gott. Da bete ich doch mit jemand ganz mächtig. Herr, du musst ihn heilen und du wirst sie heilen. Oder wen auch immer es ist. Du tust es und heile sie jetzt. Und dann sagt der Heilige Geist, und wie sieht's bei dir aus? Du hast auch Probleme. Sind die schon auch gelöst? Verstehst du? Hast du da Sieg darüber? Bist du ein Überwinder? Dann muss ich sagen, oh Gott, bei mir stimmt's auch manches nicht. Muss korrigieren und muss ehrlich sein. Und Gott erzieht uns zu Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Dass wir uns nichts vormachen. Ja, du musst glauben. Ja, freilich. Wir glauben, müssen alle glauben und wir glauben alle. Aber du weißt manchmal, wie schwer es ist zu glauben und zu hoffen und sich an den Herrn festzuhalten. Gott weiß, wer dich erziehen kann. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, ist nicht perfekt. Weißt du, wir wollen manchmal Gott erzwingen, dass er etwas tut. Nein, überlass Gott. Er weiß die richtige Dosierung für deine Krankheit. Ich meine geistliche Krankheit. Denn die äußere Krankheit ist nicht die wirkliche Krankheit. Die wahre Krankheit ist die innere Krankheit. Das gestörte Verhältnis zum Vater. Den Vater gar nicht sehen, den gar nicht kennen. Gott lehrt uns ein ausgewogenes Verhältnis zu vielen Dingen des Lebens. Zum Körperlichen, dass wir Entspannung haben. zwischen Arbeit und Ruhe, dass wir Pausen einlegen, nicht nur racken, racken, racken. Er lehrt uns Erbarmen. Er lehrt uns, die Zunge zu halten. Das ist das schlimmste Ding, entzündete Zungen. Nicht vom Heiligen Geist, sondern vom Teufel. Und viele sollen an der Zunge beschnitten werden. Ja, wir haben einen alten Prediger mal in unserer Gemeinde gehabt. Und der kam, das war ein, ja, ein sehr derber Mann aus Aachen, ist er gekommen. Bruder Krüger, das weiß ich noch wie heute. Dann steht er, dann predigt er und dann kommt eine Schwester so an der Tür und sagt, Bruder, sowieso, du, deine Zunge, deine Krawatte ist zu lang. Dann sagt er, Bruder, sowieso, wo ist die, habt ihr eine Schere hier in der Nähe? Dann bringt er, der Bruder die Schere und sagt, ja, wie lang muss die Krawatte sein? Und zack, so wurde die Krawatte abgeschnitten. Und sagt jetzt, und liebe Schwester, Schwesterle hat er gesagt, Schwesterle, und jetzt streckst du deine Zunge raus. Verstehst du, die muss auch beschnitten werden. Aber Gott weiß alles. Aber dieses Bild, wie er die Krawatte abschneidet an der Tür, verstehst du, alle gucken, und dann, und Schwesterle, und jetzt streckst du mal deine Zunge raus. Kuriert. Da war Heilung. Weißt du, und so passiert Heilung in der Gemeinde, dass die Zungen beschnitten werden. Psst, bleib ruhig. Oder, dass Gott gibt das richtige, ermutigende Wort, ein Trost, oder was auch immer ist, ein Wort des Erbarmens, des Mitleids, da legt dir jemand die Hand über die Schulter und sagt, du, Gott liebt dich. Und das ist vielleicht gar nicht so viel, aber das ist vielleicht mehr wie, ja, ein Sack voll Geld. Er lehrt uns zu vergeben, nicht zu richten. Also Gott lehrt uns. Und das ist, was Gott uns gibt. Ich sage euch die Wahrheit. Gott gibt uns immer das, was wir brauchen. Wir haben in der Gemeinde in Stuttgart eine Schwester gehabt, in aller Liebe, die ist jetzt beim Heiland. Und dort singt sie und lobt sie den Herrn. Aber diese Schwester hat immer ein Problem gehabt. Am Ende des Monats hat sie nie Geld gehabt. Immer irgendwie verbraten. Sie hat ständig da bei Otto, beim Quelle und was weiß ich, bei Neckermann bestellt und bestellt. Und dann kamen diese Raten und das Geld war alle. Oh, betet, Geschwister, ich komme den Monat nicht mehr durch. Wir haben immer, und wir haben gebetet. Und weißt du, was der Teufel zu mir gesagt hat? Ich habe nicht öffentlich gesagt. Der hat nur zu mir in meine Gedanken gesprochen. Der Teufel sitzt auch in unseren Gedanken. Mensch, die Schwester sollte lernen, das Geld einzuteilen und nicht immer auf Kredit alles kaufen. Habe ich nur gedacht. Habe nur gedacht. Weißt du, das ist Richten. Die Bibel sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Mit welchem Maßstab ihr messt, mit dem Maßstab werdet ihr gemessen. Und was passiert? Keine 3-4 Wochen später trifft mich der Schlag. Verstehst du, da kommt der Handwerker, will sein Geld haben und ich habe mein Geld nicht. Das, was ich erwartet habe, das ich kriege, also aus der Kaution heraus, und das habe ich nicht gekriegt. Bin in Schulden hineingekommen, habe bei der Bank, habe gesagt, kannst du einen Kredit kriegen, und dann sagen sie, Herr Matude, Sie sind Pastor, Sie verdienen nicht so viel, Sie sind nicht kreditwürdig. Du, genau das, was ich über die Schwester gedacht habe, ist mir passiert. Deshalb, ich hüte mich, negative Gedanken über andere zu haben. Nicht nur aussprechen. Das ist noch viel schlimmer, wenn du aussprichst. Das kannst du nicht mehr einfangen. Aber schon denken, der Teufel hat zu mir geredet. Die soll doch ihr Geld ein bisschen besser einteilen. Und so weiter. Und du siehst, so arbeitet der Teufel. Gott gibt uns auf der einen Seite, aber der Teufel gibt es auch. Der Teufel reizte den David. Guck mal, der Teufel kann einen ganz schön reizen. Sogar ein König, einen gesalbten, gesegneten König. Er reizte den David, das Volk zu zählen. Kennst du seine Geschichte? Und er ließ sich reizen. Und wir lassen uns so oft vom Teufel reizen. Und er zählt, und dann liest er den Bericht. Ah, wunderbar. Und dann sagt der Prophet, und was hast du gemacht? Du hast Gottes Volk gezählt. Du hast kein Recht, Gottes Volk zu zählen. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Ja, und so ist passiert. Und dann musste diese Strafe abbüßen. 77.000 Männer müssen sterben. Jetzt nützt die ganze Statistik nichts mehr. Alles verfälscht. Gott lehrt uns, mit sich selbst zurechtzukommen. Selbstkontrolle, das ist eine große Gabe Gottes. Wir laufen in den Schranken. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, heißt es in der Bibel. Gott zeigt uns, wie man Vergangenheit bewältigt, wie man das Leben gestaltet, wie man was Neues anfängt, wie man auf den Herrn wartet. All das, wir werden gelehrt in der göttlichen Universität, in der göttlichen Schule, als Christ. Weißt, sobald du irgendwo Leerlauf hast als Christ, kommt der Herr und sagt, du, die Langeweile ist nicht gut. Jetzt kommt das. Jetzt kommt neue Aufgabe, neue Beschäftigung. Ein Christ muss bewusst werden, ich darf nicht rasten. Wenn ich raste, dann roste ich. Ich muss was tun und der Heilige Geist beschäftigt mich. Also mich, bei mir ist es so. Ich weiß nicht, wie es bei dir der Fall ist, aber bei mir ist es so. Gott gibt uns immer wieder neue Probleme, neue Aufgaben. Gott gibt uns, aber der gibt uns einen Acker. Das Feld, die Dornen und die Disteln. Jetzt schufte mal ein bisschen. Und er zeigt uns, wie man die Sache bewältigt. Gott gibt uns die Kraft dazu, dass wir das durchhalten. Und nachher freust du dich. Weißt du, dann wollte ich das Grundstück noch verkaufen, das, was ich für einen D-Mark gekauft habe. Wollte ich verkaufen, ich habe noch nie in meinem Leben Grundstück verkauft. Und bin kein Geschäftsmann als solches. Und dann habe ich den Makler angerufen, dann sagte er, in dieser Gegend gibt es keine Grundstücke. Die werden so unter Hand verkauft. Ich habe gesagt, ja, wie macht man das unter Hand verkaufen? Dann sagt er so, da werden sie Anzeigen aufgegeben und dann bestellen sie alle auf einen Tag, auf eine Stunde auf das Feld und dann dem Meistbietenden wird es verkauft. Und ich habe ganz bescheiden angefangen, dann sagt er, das wieder. Ich glaube, ich habe mit 10.000 D-Mark angefangen, dann war ich bei 30.000, habe gesagt, jetzt Johannes, wenn du jetzt noch weitermachst, wirst du noch wegen Wucher angezeigt. Verstehst? Dann habe ich gesagt, bei 33 habe ich aufgehört. Und du siehst also, wie Gott segnet, das ist nur nach ein paar Jahren. Wenn man, man kann das erwirtschaften, wenn man mit Gott zusammenarbeitet. Es ist Stress, es ist Arbeit, es ist eine harte Nuss. Aber wir müssen dran arbeiten. Und dann schenkt Gott Gnade. Er gibt uns die Arbeit und die Kraft dazu, dass wir jeden Morgen aufstehen können und dergleichen und unsere Arbeit tun können, unsere Pflicht erfüllen können. Echter Glaube. Und das ist, was Gott uns gibt. Er gibt uns Glauben, Vision und auch die Kraft, es auszuführen. Glaube und Tat gehört zusammen. Gott hat uns stets immer das Richtige gegeben bis jetzt. Also ich bin gar nicht von Gott enttäuscht. Wenn ich so die Christen anschaue, die kriegen alle das, was sie brauchen. Er bedient sie richtig. Der Heilige Geist versorgt uns mit all dem, was wir brauchen. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Just in time. Just in time. Da, wo du brauchst. Weißt du, just in time. Du musst aufhören, ängstlich zu sein. Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht. Ja, klappt das, schaffe ich das, komme ich durch. Nein, du kommst mit der Gnade Gottes durch. Meine Gnade reicht aus, auch für dich, sagt das Wort Gottes uns. Just in time. Hör auf, Vorrat anzulegen. Das werden Motten und was weiß ich alles mögliche Rost fressen und Diebe holen. Vertrau dem Herrn. Du lernst zu leben von der Hand Gottes in den Mund. Von der Hand Gottes in den Mund. Das ist das biblische Leben. Einfach von Gott versorgt. Du empfängst, isst auf und morgen kriegst du wieder was Neues. Just in time. Weißt du, so wie die Kinder Israel, denen war es verboten, das Manna jede für eine ganze Woche zu sammeln. Das haben die gedacht. Der Vater gedacht, warum muss ich jeden Morgen rausgehen? Das reicht doch, wenn ich so alle 3-4 Tage rauskomme. Das ist alles verfault, verschimmelt, von den Würmern gefressen worden. Eklig ist es geworden, just in time. Gottes Wirtschaft ist total anders aufgebaut als unsere Wirtschaft. Ich lese noch ganz schnell ein paar Bibelverse aus 5. Mose 11, Vers 10. Hier müsst ihr in Ägypten, da musstet ihr Wasser für euer Getreide einfach nur den Hahn aufdrehen und es ist schon gelaufen und euer Äcker bewässern und so weiter und euer Gemüsegarten in das Land, in das ihr jetzt kommt, das gelobte Land. Und das ist unser Kanaan auch. Dort gibt es Berge und dort gibt es Täler und es wird vom Regen bewässert. Denn euer Gott kümmert sich selbst um das Gedeihen und blickt selbst das ganze Jahr über freundlich auf das Land. Der Herr selbst, wenn ihr wirklich den Weisungen des Herrn, den ihr heute hört, den ich heute verkündige, befolgt, dann wird euer Gott euch von ganzem Herzen mit allen, was ihr habt und so weiter, versorgen mit Korn und Wein und Öl und ihr werdet reichlich und mehr als genug haben und ihr werdet essen und satt werden. Und das ist nämlich, was Gott verheißt. Wenn wir von Gott gelehrt wurden, dann kriegen wir den Regen, den Früh- und den Spätregen, dass wir nicht Massachan aufdrehen müssen und Kanal umleiten müssen. Nein, Gott gibt uns das Richtige im richtigen Augenblick, wenn wir mit dem Herrn leben. Als die Israeliten, die Juden, jetzt nicht die Israeliten, die Juden, Palästina besiedelten, da Mark 10 schreibt, zwischen Jaffa, also Tel Aviv und Jerusalem, ist kaum, nicht einmal ein Baum gewesen, nicht mal ein Strauch, wo man sich hätte hinsetzen können. Also das Land war kahl. Und als die Kinder Israel vertrieben worden sind aus Israel, aus Palästina, da hörte der Früh- oder Spätregen auf. Das Land wurde kahl, wurde abgeholzt. Die Türken haben natürlich das Land alle abgeholzt, denn die mussten für die großen Bäume Steuern zahlen, die Juden damals, die Palästinenser. Und wer zahlt schon gerne Steuern? Die Bäume wurden abgeholzt. Und dann kommen die Juden zurück. 1948, da passiert ein Wunder. Das Land wurde bepflanzt und so weiter, Bäumchen gepflanzt. Und nach ein paar Jahren kam der Frühregen und der Spätregen. Verstehst du? Wir sollten auf Gottes Wort achten, was Gott sagt. Ich werde versorgen. Nicht ihr sorgt selbst. Nein, ich werde euch versorgen. Gott gibt es, wenn wir richtig mit Gott stehen. Wenn wir richtig mit Gott stehen. Hier Matthäus Kapitel 10, Vers 19. Er soll euch zu der Stunde, just in time, gegeben werden. Zu der Stunde. Müsst ihr nicht große Gedanken machen. So, wenn ihr vor das Gericht steht und so weiter, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt und wie ihr sagen sollt, wie ihr es formulieren sollt und so weiter. Es wird euch in dem Augenblick gegeben werden. Als Gesegneter Gottes lebst du ein Leben anderer Art. Es wird dir gegeben. Noch ein kleiner Gedanke von mir. Als junger Christ, ich wusste eines, wo ich mich bekehrt habe, wurde gemustert und ja, die wollten mich einberufen zum Armee, dass ich in der Armee oder was weiß ich, wo ich hingehe, irgendetwas beim Militär tue. Aber ich habe eines in meinem Leben gelernt oder gelesen, als junger Christ, du sollst nicht töten, du sollst nicht töten. Und das habe ich mir ausgemalt, also egal was ich tue, ich werde Wehrdienst verweigern. Du sollst nicht töten. Und vor mir war ein Jehovas Zeuge, da kam Schweiß geballt aus. Dann sagte er, hier kommt keiner durch. Die nehmen einen so richtig auseinander. Und ich habe mich festgehalten, habe einfach gebetet, lieber Gott, ich weiß eines, ich bleibe bei deinem Wort, du sollst nicht töten. Und dann gehe ich in diese Verhandlung rein, da sitzen 6 Männer und die fragen kreuz und quer, so im Kreuzverhör. Und ich habe gedacht, jetzt bist du verloren, ich konnte damals auch nicht mal richtig Deutsch. Es sind nur ein paar Nebendinge. Verstehst du, und da stehe ich da, und jetzt nehmen sie einen auseinander, ist, aber du sollst nicht töten, du sollst nicht töten, du sollst nicht töten. Das war immer, was ich mir vorgebetet habe. Und dann fragte eine, aber hast du schon mal in der Bibel gelesen, dass der Petrus ein Schwert gehabt hat und dem einen das Ohr abgeschlagen hat? Ich habe gesagt, ja. Und was glaubst du, warum der Petrus das Schwert dabei hatte? Ich hatte keine Ahnung. Weißt du, was plötzlich aus mir rausplatzt? Ja, damals gab es noch wilde Tiere. Und dann musste sich wehren. Und es war okay. So ein paar solche Fangfragen wurden mir gestellt. Ich bin durchgekommen. Nach ein paar Minuten war ich fertig. Ohne dass ich geschwitzt habe. Es wird euch gegeben werden. Wenn du verhört wirst, wenn du etwas machen musst oder so weiter, was du nicht kannst, Gott wird dir helfen. Natürlich muss man sich vorbereiten. Und wenn ich hier predige, muss ich mich auch vorbereiten. Aber wenn ich manchmal unvorbereitet bin, dann gibt Gott den Seinen im Schlaf. Ja. Ich habe schon oft Dinge erlebt, Gott ist treu. Gott ist ein Geber von guten Gedanken, aber Gott unterstützt nicht meine Faulheit. Das macht er nicht. Wenn ich kann, soll ich meine Möglichkeiten nutzen. Aber dann, wenn ich alles getan habe, dann, wenn ich hilflos bin und nicht mehr weiter kann, dann wird er mir helfen. Halleluja. Preis dem Herrn. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort und für den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Und du bist es, der alles gibt. Du bist der Geber aller guten Gaben. Und dein Wort sagt, und mir wird nichts mangeln. Wenn du mein Hirte bist, wenn du mein Führer bist, wenn du mein König bist, wenn du die Majestät meines Lebens bist, dann wird es mir nichts an nichts fehlen. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang, Herr. Ich danke dir dafür, für deine Treue und Barmherzigkeit. Und du gibst alles, was wir zum Überleben brauchen. Halleluja, Halleluja. Und du weißt, was wir jeden Tag neu brauchen. So wie deine Tage, heißt es im Wort Gottes, so wie deine Tage sind, so wird auch deine Kraft sein. Vater, ich danke dir. So wie meine Arbeit ist, so wirst du auch die Kraft mir geben. So wie das Land, das die Dornen und Disteln, so viel Energie gibst und mir, dass ich diese alle ausraufen kann, in den Namen Jesu. Halleluja. Ich danke dir, dass du dein Volk und deine Kinder segnest, wo sie auch immer sind, jetzt in diesem Augenblick. Amen.